So, das letzte Mal hatten wir angefangen mit der Einführung in die Vorlesung. Da geht es heute noch weiter und das nächste Mal auch noch. Das ist eine etwas größere Einführung, bevor wir dann wirklich in die einzelnen Energiequellen im Detail einsteigen werden. Das war die letzte Folie vom letzten Mal. Da ging es um den Wirkungsgrad. Ja, wir haben gesehen, bei jeder Energieumwandlung haben wir nur einen gewissen Wirkungsgrad, der im Regelfall kleiner als 1 ist. Und wenn wir verschiedene Prozesse haben, die nachgeschaltet sind, dann hat jeder dieser Einzelprozesse einen gewissen Wirkungsgrad und der Gesamtwirkungsgrad ergibt sich als Produkt der Einzelwirkungsgrade. Ja, das heißt, wenn ich 3 × 10% habe, habe ich nur noch ein Tausendstel als Gesamtwirkungsgrad. Ja, okay, das ist ein sehr schlechtes Beispiel, aber man sieht eben hier zum Beispiel eben von der 100% Brennwert der Kohle, werden letztendlich bei einer schon relativ guten Lampe, ja, also keine Glühbirne, nur noch 6% in Licht umgewandelt. Über diese gesamte Wirkungsgradkette hier. Und dann kommen wir jetzt neben dem Wirkungsgrad, der wirklich, Wirkungsgrad ist eine harte physikalische Größe. Ja, das heißt, die kann ich genau definieren. Ja, das ist das Verhältnis von der Energieform, die ich haben möchte, zu der Energieform, die ich vorher reinstecken muss. Boah, da kann man nicht viel rumdiskutieren. Aber der Wirkungsgrad sagt nicht alles aus. Es gibt noch eine andere Größe, und die nennt sich Energieendefaktor. Der Wirkungsgrad beschreibt nämlich nur die Effizienz des Systems, mit der ich Energie umwandle. Es werden aber keine Aussagen zur Effizienz des Gesamtsystems gemacht. Also beispielsweise ein Kohlekraftwerk, ja, steckt einen Brennwert rein und bekommt irgendwann die Elektrizität raus. Und da kommt zum Beispiel 40% Effizienz raus. Dabei ist auch nicht berücksichtigt, dass ich das Kohlekraftwerk auch bauen muss. Betreiben, abreißen, dass ich die Kohle fördern muss, die Kohle transportieren muss und so weiter. Und wenn ich das alles mit einrechne, dann kann ich eine Größe definieren, die als Energieendefaktor bekannt ist. Ja, das heißt, da geht eben die Anlage selbst ein, es geht die Förderung und Transport von den Brennstoffen ein, die Veredelung von Energieträgern, beispielsweise aus Rohöl Diesel zu machen oder aus Pflanzenöl Rapsmethylester für die Motoren. Umweltschutzmaßnahmen sind sinnvoll, kosten aber Geld und damit auch Energie letztendlich. Also wenn ich große Filteranlagen bauen muss, erhöht das letztendlich die Kosten und auch den Energieeinsatz, wenn ich das mal betreiben muss. Ich muss irgendwo hin mit den Abfällen, ja, und irgendwann muss die Anlage auch abgerissen werden und entsorgt werden. Und der Energieendefaktor, den kann man jetzt definieren als die Energieerzeugung der Energie, die Form, die ich haben möchte, während der gesamten Lebensdauer der Anlage, geteilt durch den Primärenergieaufwand für eben diese genannten Punkte, also Bau, Wartung und Entsorgung, Förderung, Transport, alles, was dazugehört. Dummerweise ist das, wie man sich vielleicht schon denken kann, durchaus eine gewisse weiche Größe. Das heißt, je nachdem, wer einen Energieendefaktor definiert, kommen verschiedene Zahlen raus, ja, was beim Wirkungsgrad weniger guter Fall ist. Ja, da ist einfach klar, physikalische Größe. Das ist aber in dem Sinne keine physikalische Größe, das ist durchaus eine Interpretationsgröße. Die Frage ist nämlich, ich meine, das hier ist noch relativ einfach zu klären, ja, wie viel erzeugt die Anlage während der Betriebsdauer? Wie viel Primärenergieaufwand ich aber für diese Sachen hier nehmen muss, das ist die Frage, was rechne ich alles mit rein? Ja, wie weit greife ich um mich sozusagen? Ja? Rechne ich auch die Energie, die die Minenarbeiter brauchen, um von zu Hause zum Kohlekraftwerk zu kommen in Australien? Ja? Also die Frage ist, woher ich auf, fange ich an? Das zweite ist, es gibt tatsächlich eine weitere Definition vom Energieendefaktor. Da steht hier unten im Zähler, Entschuldigung, Nenner, nicht nur der Energieaufwand für das hier, sondern auch der Primärenergieinhalt der Rohstoffe, bei Kohle zum Beispiel. Und dann ist klar, dass natürlich der Energieendefaktor eine Zahl ist, die kleiner als 1 wird. Ja, weil ich kann natürlich nicht mehr Energie da oben rauskriegen, als ich da unten als Primärenergie reinstecke. Das machen besonders gerne Umweltverbände, um zu zeigen, dass die regenerativen Energien viel besser sind als die klassischen Energieformen. Ja, weil natürlich bei den regenerativen a priori keine Primärenergieaufwand für die Brennstoffe da ist. Zumindest nicht bei Wind und Sonne zum Beispiel und Wasser. Ja, was war die Frage?
So, Kosten, und diese Primäraufwand auch für Linie, auch für Transport und so weiter. Stimmt so oder das ist
ja auch kein? Ja, also der Energieendefaktor wird normalerweise nicht als Verhältnis von zwei Geldbeträgen genommen, sondern wirklich als Verhältnis von den Energiebeträgen. Ja, das heißt, damit ist er auch dimensionslos dann. Natürlich, ja. Ja, okay, also also normalerweise ist es so, wenn man den Primärenergieinhalt der Brennstoffe weglässt, dass er nicht reinzählt, dann muss diese Zahl natürlich größer als 1 sein. Sonst macht die Energieform überhaupt keinen Sinn. Zumindest nicht Sinn von der Energiequelle, ja? Weil das würde ja bedeuten, dass ich für den Betrieb der Anlage mehr Energie brauche, als was ich hinterher herausbekomme. Wir werden gleich ein paar Beispiele sehen, wie so typische Energieendefaktoren aussehen. Aber es ist wie gesagt eine gewisse weiche Größe, weil je nach Lobby, ja, die Leute verschiedene Sachen reinrechnen oder eben nicht reinrechnen. Okay, dann kann man mit diesem Energieendefaktor einen Globalwirkungsgrad ausrechnen. Ja? Und der Globalwirkungsgrad, der ist eben dann dieser Ausdruck hier, also das Inverse von 1 über den physikalischen Wirkungsgrad plus 1 über den Energieendefaktor. Und wenn man jetzt sieht, wenn man jetzt sehr kleine Energieendefaktoren hat, ja, das heißt, man gewinnt nur wenig mehr Energie, als man für den Betrieb der Anlage braucht, dann wird dieser Globalwirkungsgrad durch den Energieendefaktor bestimmt. Ja. Das heißt, egal wie hoch der Wirkungsgrad meiner Anlage ist, der physikalische, dann ist es dominiert eben durch den Energieendefaktor. Umgekehrt, ein großer Energieendefaktor, dann wird es im Wesentlichen von dem Wirkungsgrad der Anlage bestimmt. Nein. Irgendwann habe ich noch die Wahl, wegzuklicken. So, das sieht man mal so hier. Ich habe hier mal so ein Beispiel, ja, für Kohleverstromung. Ungefähr 8. Das heißt, ganz grob so irgendwie 10-15% der Energie, die ich letztendlich als elektrische Energie rausbekomme, muss ich aufwenden, um das Kraftwerk zu betreiben, zu bauen, die Kohle zu fördern und abzureißen, das Kraftwerk. So, und jetzt sieht man eben hier den Globalwirkungsgrad gegen den Energieendefaktor. Und wenn man also, wie ich gesagt habe, bei kleinen Energieendefaktoren geht diese Kurve entsprechend nach unten. Und wenn ich jetzt große Energieendefaktoren habe, ja, dann hängt das im Wesentlichen nur noch ab vom physikalischen Wirkungsgrad des Gesamtsystems. Ja, dann habe ich hier zum Beispiel mal als Beispiel ein 1 Gigawatt Kernkraftwerk und ein 300 Megawatt Kohlekraftwerk. Ja, dann sieht man also, dass die hier im Bereich von Gesamtwirkung, also einmal hat das Kernkraftwerk hier 34% Wirkungsgrad, das Kohlekraftwerk hat 40%. Und entsprechend liegt das dann entsprechend im Gesamtwirkungsgrad hier auch höher bei vergleichsweise großen Energieendefaktoren. Warum ein Kohlekraftwerk typischerweise einen höheren Wirkungsgrad als ein Kernkraftwerk hat, das wird dann Thema noch sein bei den fossilen Energieträgern und den Kraftwerken. Ja. Ja, aber das kann ich ja aufsummieren. Ich rechne einfach die ganze Energie, die ich brauche für den Aufbau, den Abriss, alles und die ganze Förderung während der Laufzeit zusammen. Da gibt es eine Energiemenge. Und das mittel ich dann, beziehungsweise die Summe. Und dann habe ich der andere Faktor ist eben die Summe an Energie, die ich im Laufe der Zeit bekomme. Ja, natürlich ist es zeitlich variabel, ist klar. Aber ich kann das ja mitteln über die gesamte Laufzeit der Anlage. Und so ist es ja auch definiert. So, das haben wir schon gehabt, den Zusammenhang zwischen Wirtschaftsleistung und Primärenergieeinsatz. Ganz am Anfang mal kurz. Wir haben also in Deutschland ungefähr knapp 500 Millionen Tonnen Steinkohleäquivalent an Energieumsatz. Und wir haben ungefähr, also selbst wenn man das umrechnet, ja, diese 8,5 Kilowattstunden pro Kilogramm Kohle, dann kommt man ungefähr auf 4.000 Milliarden Kilowattstunden in Deutschland. Jahresumsatz. Und wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von, das ist natürlich ein bisschen mehr, aber die Größenordnung stimmt, ungefähr 2 Billionen oder 2.000 Milliarden Euro. Aber dann kann man mal ganz dreist hingehen und kann jetzt diese Zahl hier im Verhältnis bilden. Da sieht man, ich brauche 2 Kilowattstunden Energie, um eine Euro zu erwirtschaften, also als Bruttoinlandsprodukt zumindest. So, das ist die nullte Näherung. Jetzt ist es so, dass wir einen Teil und große der Energie natürlich nicht für Wertschöpfung einsetzen, sondern einfach verheizen. Ja, das macht keine Wertschöpfung. So, das heißt, ungefähr die Hälfte dieser Energie wird für die Wertschöpfung verwendet. Also, Wertschöpfung kann schon heizen bedeuten. Also jemand, der so ein Büro heizt, der macht damit Wertschöpfung. Einer, der zu Hause heizt, keine. Einer, der so vergnügt ein Auto fährt, macht auch keine Wertschöpfung. So, wenn man das dann alles richtig rechnet, da gibt es Ökonomen für, die sowas machen, dann kommt da raus, dass ungefähr ich eine Kilowattstunde brauche, Primärenergie, um 1 Euro zu erwirtschaften. Ja? Das ist wirklich ein globaler Mittel, das ist ein Mittelwert. So. Das hängt im Detail natürlich von der Branche ab und von dem Produkt. So, das ist ein bisschen klein, diese Folie, aber ich kann es zumindest lesen. Von da kann man es auch noch lesen. Das waren einfach verschiedene Branchen, wie viel Energie die brauchen, um 1 Euro zu erwirtschaften. Ja, und dann sieht man, also da gibt es schon Unterschiede, ja, aber im Mittel ist es eben so ganz grob eine Kilowattstunde. Und dann sieht man zum Beispiel, wer ziemlich wenig braucht, ist die Tabakindustrie, 0,3. Ja. Das liegt aber daran, dass man eben relativ wenig Energie braucht, um relativ teure Zigaretten zu verkaufen. Obwohl natürlich meiste Steuern sind mehr Zigaretten, aber da bleibt trotzdem noch genug übrig. So, dann, wo relativ viel ist, zum Beispiel, ist natürlich sowas wie Metallwaren herzustellen, ja? Oder Aluminium, Eisen. Ich muss natürlich entsprechend Energie reinstecken. Papier ist auch relativ viel und energieaufwendig. Forstwirtschaft ist auch erstaunlich viel und Fischerei. Wo war denn hier? Da war doch was Schönes, wo man. Ich muss gerade gucken. Wo waren das? War irgendwas von etwas sicher? Dienstleistungen, genau. Hier sind die Dienstleistungen. Das sieht man zum Beispiel, also Eisenbahn zum Beispiel und Schifffahrt, die haben auch relativ viel. Klar, die haben die Transportleistung halt dabei. Aber zum Beispiel Banken, ja. Banken haben 2,2. Das ist relativ viel. Ja, jetzt könnte man denken, naja, warum braucht Banken so viel Energie, um 1 Euro zu erwirtschaften? Ja, das liegt einfach daran, die produzieren, aber trotzdem machen sie natürlich, die generieren sie Geld, also zumindest die generieren Umsatz und Gewinn, also die meisten Banken zumindest, ja. Das liegt aber tatsächlich daran, dass, ich meine, das ist klar, also wenn jemand im Büro sitzt, ja, dann muss er einen Rechner haben. Der Rechner kostet Geld, dafür muss Energie reingesteckt werden. Der sitzt im Warmen, der braucht Wasser, Licht, das wird alles da eingerechnet. Die Wolkenkratzer sind tatsächlich im Regelfall relativ ineffizient, drücken wir mal so aus. Ja, also ein Wolkenkratzer braucht extrem viel Energie pro Fläche im Vergleich zu einem normalen Haus. Sowohl in der Herstellung als auch im Unterhalt. Es gibt zwar inzwischen bessere Beispiele, ja, aber die meisten von den Häusern, die man da hinten sieht, sind sehr ineffizient. Und daran liegt es, dass entsprechend die Banken hier einen relativ hohen Wert haben für den Energieumsatz. So. Der Ölpreis oder Öl wird uns auch hin und wieder mal in der Vorlesung beschäftigen. Und wir werden also sehen, dass Energiepreise einen ganz wichtigen Einfluss haben, sowohl auf die Wirtschaft, wobei das auch rückkoppelnd natürlich ist, auch die Wirtschaft hat wiederum Einfluss auf die Preise. Und die Preise haben natürlich einen Einfluss auf unsere Energieversorgung, ja, weil Energie muss natürlich in einem gewissen Maße zu vernünftigen Preisen zu bekommen sein, wenn wir unseren Lebensstandard so halten wollen, wie wir es momentan tun. Andererseits, höhere Energiepreise führen dazu, dass andere Technologien zum Beispiel früher rentabel werden, führen aber auch dazu, dass zum Beispiel gerade höhere Ölpreise, dass man Lagerstätten ausbeutet, die normalerweise nicht rentabel wären. Und da ist eben der Mineralöl als der wichtigste Rohstoff weltweit eben ein wichtiges Beispiel. Hier sehen wir mal dargestellt den Ölpreis in Dollar, bzw. Euro pro Fass gegen die Zeit. Das sind drei verschiedene Kurven. Und zwar einmal ist es der absolute Preis in Dollar. Ja, da wird ja immer Dollar angegeben. Das heißt, der ist nicht inflationsbereinigt. Ja, der ist also wirklich einfach der aktuelle Preis jeweils. Ja, da sieht man also hier so in den 70er Jahren, da gab es ja paradiesische Zustände, da war das Fass bei irgendwie 2 oder 3 Dollar. Momentan, die Kurve, okay, die könnte ich mal ein bisschen erneuern, also momentan sind wir bei 45 Dollar wieder angelangt etwa, ganz grob. Ja, deswegen ist Benzin auch relativ billig momentan. Es war aber so, dass vor ein paar Jahren, so vor 10 Jahren gab es mal so einen Peak, da war das fast bei 160 Dollar. Ja, da war das, wo der Diesel 1,60 gekostet hat. Und die anderen Kurven sind entsprechend normiert auf Preisen zu 2000. Das heißt, da ist die Inflation eingerechnet. Ja, das heißt, hier ist jeder Dollar oder jeder Euro gleich viel wert von der Kaufkraft. Das heißt, hier kann man also die sozusagen den Preis direkt vergleichen, den Wert des Öls bezogen auf die sonstige Kaufkraft der Leute. Ja, da sieht man entsprechend, dass zum Beispiel hier in den 80er Jahren, obwohl der Preis nur, wie gesagt, so 35 Dollar pro Fass waren, nach Kaufkraft von 2000 das Fass 80 Dollar entsprach teilweise. Ja, und dann ist es wieder ziemlich weit runtergegangen und dann, wie gesagt, dann ging es sehr schnell nach oben und wir hatten uns eigentlich gewöhnt an Preise um die 100 Dollar rum. Und wie gesagt, seit etwa anderthalb Jahren ist es wieder deutlich zurückgegangen. Das hat verschiedene Gründe, politische Gründe zum Teil, weil eben die OPEC den Markt geflutet hat, was dann die Preise sinken lässt. Und zum Zweiten, weil die USA Lagerstätten ausbeutet, die vorher nicht erreichbar waren, ja, im eigenen Land. Also eigentlich war die USA quasi im Ölmarkt schon tot. War eigentlich alles, was so einfach rauszuholen war, war leer. Und durch neue Fördermethoden, die ich jetzt nicht bewerten möchte, kommen sie wieder an Unmengen von Öl und Gas. Ja, also die USA ist momentan der größte Produzent von Öl weltweit. Ja, das ist ein Grund, warum die Preise so niedrig sind. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum die OPEC das so flutet, weil die wollen die Preise kaputt machen, damit es sich nicht mehr lohnt in den USA. Es gibt auch einen schönen Zusammenhang zwischen den Ölpreisen und Wirtschaftswachstum oder dem Zustand der Wirtschaft. Man sieht hier als blaue Linien das Wirtschaftswachstum der USA, also das heißt die Bruttoinlandsproduktveränderung von Jahr zu Jahr. Ja, das sieht man schön, hier gab es dann so Phasen des Wachstums, dann gab es wieder hier negative Phasen, das heißt hier Rezessionen. Und das hier ist die Ölpreiskurve. Ja. Und da sieht man zum Beispiel hier, dass man zum Teil zumindest, ja, sieht man, dass immer wenn eine Rezession beginnt, der Ölpreis hochgegangen ist. Da kann man jetzt immer argumentieren, woran das liegt. Ja? Wenn man so rum argumentiert, muss man eigentlich argumentieren, dass die Wirtschaft sozusagen in den Keller geht, weil der Ölpreis steigt. Normalerweise würde der Ölpreis, sonst andersrum müsste der Ölpreis steigen, weil die Wirtschaft gerade gut läuft und viel Öl gebraucht wird. Ja? Aber ist es wohl so, dass jeder Dollar, den der Ölpreis steigt, das kann man ausrechnen, eine gewisse Minderung des Wirtschaftswachstums bedeutet. Und das sieht man eben hier, hier und hier sehr schön, aber auch hier. Und man sieht auch durchaus einige Ereignisse, die den Ölpreis nicht mit beeinflussen. Das ist einmal hier, iranische Revolution 1979, hier Überfall auf Kuwait, Und hier zum Beispiel, wo der Ölpreis hochging, Streiks in Venezuela, also eines der größten ölexportierenden Länder. Also es gibt eine gewisse Korrelation. Ich will jetzt auch gar nicht in so einem Detail da jetzt zerreden. Es gibt auf jeden Fall eine Korrelation zwischen Wirtschaftstätigkeit und weitestens in den Rohstoffpreisen. Okay, dann haben wir in Deutschland inzwischen einen gewissen Anteil oder schon einen relativ großen Anteil an regenerativen Energien. Wasser gibt es schon sehr lange und in den letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahren sind dann doch relativ große Mengen an zugebauter Leistung für insbesondere für Photovoltaik und für Windkraftanlagen dazugekommen. Hier sieht man mal die Entwicklung in den letzten gut 20 Jahren. Also dargestellt ist hier das sind die Neuinstallationen, das ist nicht akkumuliert, sondern das sind die Neuinstallationen jedes Jahr in Megawatt-Peak-Leistung. Ja. So, und da sieht man also, wir reden hier teilweise von mehreren 10, oder so hier 10, teilweise 10 bis 20 Gigawatt an Peak-Leistung, an Zubau. Ja, und so am Anfang hier, das sieht man eigentlich nicht viel, ja, wenn man es logarithmisch darstellt, wird man auch was sehen wahrscheinlich, ja. Aber in der linearen Darstellung sieht man eigentlich nichts. Und dann gab es 1998 gab es das Gesetz, die ESEG-Gesetz, bei dem eben das zu der Förderung von den regenerativen Energiequellen kommt. Dann hat es nicht lange gedauert, bis es eben zu einem sehr starken, naja, zumindest mal bis dahin exponentiellen Anstieg des Zubaus kam. Das ist inzwischen ein bisschen abgeflacht, weil zum einen die Förderung halt runtergegangen ist. Im gleichen Maße sind natürlich auch die Modulpreise für die Photovoltaik runtergegangen, wie wir noch sehen werden. Aber es wurde nicht mehr, war nicht mehr so attraktiv oder ist nicht mehr so attraktiv wie zum Beispiel vor 10, 15 Jahren, als man dann teilweise noch fast 50 Cent pro Kilowattstunde bekommen hat, wenn man den Strom ins Netz eingespeist hat. Heute sind es noch etwa 8 Cent. Ja, in dem Maße, wie natürlich mehr Solaranlagen gebaut werden, sinken auch einfach von der Massenproduktion die Modulpreise. Und das sieht man mal hier. Also hier ist einfach 2006 bis 2013 immer quartalsweise von 0 bis 100%, wobei 100% sind die Preise am Stichtag hier irgendeinen Tag im zweiten Quartal 2006. Ja, und da sieht man, wie also die Preise innerhalb von, sieben Jahren von 100% auf relativ gesehen gute 30% gefallen sind, also um 70% fast. Im gleichen Maße ist auch näherungsweise die Förderung runtergefahren worden, natürlich, ja, weil wenn man die gleiche Förderung pro Kilowattstunde gewähren würde, dann wäre das nicht, überhaupt nicht finanzierbar. Das heißt, es gibt einen gewissen Topf, der wächst natürlich von Jahr zu Jahr, aber es ist eben so, dass man hat ja gesehen, dass der Zubau schneller geht als die Sinken der Preise. Und entsprechend muss dann auch die Förderung entsprechend pro Kilowattstunde runtergefahren werden. Aber inzwischen ist man bei einem Punkt angereicht, also inzwischen ist man irgendwie so bei 25% etwa, so irgendwo hier momentan, ja. Das wird natürlich nicht auf Null runtergehen, ja, das wird irgendwo in ein Plateau reingehen. Aber man kann inzwischen relativ günstig Solarstrom produzieren, ja, also Problem ist nur die Schwankungen, ja, aber wenn ich mal Strom habe davon, dann ist der relativ günstig produziert, ja, liegt bei etwa 8 bis 9 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich, wir zahlen 25 etwa. Wenn wir Strom einkaufen. So, hier sieht man das auch nochmal. Einfach hier die Systempreise, wie die runtergehen. Und das ist die Vergütung, wie die entsprechend runtergegangen ist. Ja. Okay, bei der Windkraft sieht es, sagen wir, ähnlich aus. Wobei dort die Preise nicht so stark gesunken sind wie bei der Photovoltaik. Jetzt ist es natürlich auch so, dass die Windkraft in der Regel keine Sache von Privateigentümern im eigenen Garten ist. Ja? Das sind große Anlagen. Das sind also meistens Firmen oder Kommunen, die Windkraftanlagen installieren. Bei Windkraftanlagen ist es vor allem interessant, wie die Preise sich verhalten zu der Anlagengröße. Und da sieht man also, dass zum Beispiel hier, also hier ist der Verkaufspreis in Euro pro installiertem Kilowattleistung als Nennleistung von der Anlage. Da sieht man, die meisten Anlagen, die liegen so im Bereich so 1 bis 2 Megawatt Peakleistung. Schon wieder Preis, hier sieht man die Anlagenpreise, also zwischen ja, so 1 bis 2 Megawatt heutzutage die Anlagengrößen. Da sieht man also kleine Anlagen, ja, sind relativ teuer. Das geht aber relativ schnell runter. Ja. Das heißt, sobald man bei 300, 400 Kilowatt Anlagengröße ist, ist man in einem Plateau drin. Das heißt, die Preise dann pro erzeugter Kilowattstunde werden da auch nicht weniger dann, ja, sondern die bleiben konstant. Ja, wenn ich das Windrad größer mache, kriege ich mehr Strom, aber Kosten sprechen auch linear dazu mehr. Trotzdem baut man immer mehr große Windräder und schaltet die älteren ab. Das sieht man vor allem hier schon an der Entwicklung. Ja, hier sind also, das sind also die hier, Stand 93, das sind die 99 gewesen. Da sieht man also hier schon, wenn man hier so einen Kreis und so eine Fläche drum malt, dass also das sich zu größeren Leistungen verschoben hat. Heutzutage werden keine Anlagen mehr gebaut, im Regelfall die weniger als 2 Megawatt haben. Ja? Also 2 Megawatt ist schon Standard vor ein paar Jahren gewesen. Was man heute vorwiegend baut, ist 5 Megawatt Anlagen. Ja? Das hat aber seine Gründe, das hat verschiedene Gründe, die wir dann bei der Windenergie noch näher erläutern. Nur so viel will ich schon mal sagen. Das eine ist, wenn die Anlagen größer werden, werden sie auch höher und in der Höhe weht mehr Wind. Ja, also so eine 5 Megawatt Anlage ist 170 Meter hoch. Und die Windgeschwindigkeit steigt an mit der Höhe, mit der siebten Wurzel aus der Höhe. Und da die Leistung mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit geht, ist dann deutlicher Leistungszuwachs, wenn das Ding höher ist. Das zweite ist, ich brauche weniger Fläche pro Leistung, wenn ich größere Anlagen habe. Ja, hier ist mal dargestellt, der Zubau, der jährliche Zubau in Megawatt gegen die Zeit. Und dann sieht man also auch hier wieder, es gab also näherungsweise mit Fehlerbalken exponentielles Wachstum bis etwa 2002 rum und dann ging der jährliche Zubau zurück. Das heißt natürlich, dass die gesamte installierte Leistung weiterhin angestiegen ist. Ja. Das ist der jährliche Zubau. Das hat verschiedene Gründe. Die Hauptgründe sind, dass es immer schwieriger ist, gute Standorte zu finden. Ja. Denn ich meine, natürlich sind die Leute nicht ganz dumm. Das heißt, die Leute, die in den 90er Jahren und hier in dem Bereich Windräder installiert haben, die haben natürlich die besten Plätze rausgesucht, wo man also die größte Ertragsprognose hat. Die sind belegt inzwischen. Das heißt, man muss jetzt immer mehr zu schlechteren Plätzen ausweichen, beziehungsweise zum Teil eben dann alte Anlagen durch neue ersetzen. Außerdem werden wir auch sehen, dann ist es ja so, dass Windenergie nicht komplett unumstritten ist. Ja? Es gibt also praktisch zu jedem neuen Windkraftprojekt eine Bürgerinitiative dagegen. Gibt es inzwischen allerdings bei großen Solarprojekten auch schon. Okay, dann sieht man aber hier, also das hellblaue da, das sind die normalen Standardwindanlagen, die also auf dem Land stehen. Dann das, was hier negativ ist, das ist der Abbau der Anlagen, der alten. Und dann haben wir hier inzwischen das dunkelblaue, das sind Offshore-Anlagen. Ja, die gibt es erst seit ein paar Jahren, die ersten. Die haben gewisse Vorteile, Offshore-Anlagen, das heißt, die im Meer draußen stehen. Sie stören niemanden, zumindest mal nicht in direkter Nähe. Sie stören vielleicht Wale oder irgend sowas, okay. Das will ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin kein Meeresbiologe. Aber sie haben Vorteile, dass sie A, wie gesagt, nicht direkt in der Nachbarschaft zu Siedlungen sind. Und zum Zweiten haben sie den Vorteil, dass auf dem Meer ein konstanterer Wind weht. Und das natürlich zu einer gleichmäßigeren Leistungsabgabe führt und im Mittel auch eine höhere Leistungsabgabe da ist, weil im Mittel der Wind auch stärker weht. Der große Nachteil der Offshore-Anlagen ist der Preis. Der ist natürlich pro Kilowatt installierte Leistung höher als auf dem Land, weil das ziemlich ein großer Aufwand ist, diese Anlagen im Meer zu installieren. Die müssen ja auf dem Meeresboden verankert werden. Und vor allem das nächste Problem ist, wie kriege ich die elektrische Energie von dem Windrad ans Land? Ja, ich muss also die Kabel unterseeig verlegen. Das ist nicht ganz trivial. Und das hier, dieses gelb-grünliche da, das ist dann der Ersatz von alten Anlagen. Also Neubau als Ersatz von alten Anlagen. Ja?
Meine Frage,
Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, weil es gibt noch kein Repowering von Offshore-Anlagen. Ja, weil da die ersten jetzt erst in Betrieb gehen oder vor 3-4 Jahren sind die erst in Betrieb gegangen, wird es noch 10-15 Jahre dauern, bis die ersten wieder umgewandelt werden, die neue. Wobei das Problem ist natürlich, wenn Leute sagen, ach ja, wir wollen größere Anlagen haben, dann reicht das Socken natürlich nicht mehr aus unter Umständen, weil er ausgelegt worden ist für eine bestimmte Leistungsklasse. Von daher gesehen, würde man auf den Preis ja vielleicht sagen, okay, wir haben eh genug Platz, wir nehmen die gleiche Leistungsklasse, dann können wir den Sockel verwenden. Ich habe auch keine Vorstellung, wie haltbar so ein Sockel ist, ob der mehr als 25 Jahre im Meer das aushält. Ich meine, das ist ja relativ korrosiv, Salzwasser. Kann ich nicht beurteilen momentan, ja. Aber das wird die Zukunft zumindest zeigen. So, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die Windräder installieren. Wer war schon mal auf den Kanaren? Ja, da sind ziemlich viele Windräder, zumindest auf manchen Inseln. Hier sieht man mal entsprechend die installierte Leistung weltweit in Gigawatt, ja, gegen die Zeit, für verschiedene Regionen aufgeschlüsselt. Ja, da sieht man da unten, das hier ist Deutschland, ja, das dunkelblaue. Ja, da sieht man, ja, immerhin, wir haben sowas, warte mal, wie ist denn das, das sind 30, also wir haben grob 10% ungefähr der installierten Windleistung weltweit. Ja, also schon eins der führenden Länder, aber nicht das führende Land. Das war mal, ja, so vor 10 Jahren waren wir tatsächlich das führende Land, was die installierte Leistung angeht. Inzwischen haben uns aber die Chinesen weit überholt, ja. Ja, also Chinesen sind sozusagen der Weltmeister in Windenergienutzung. Das heißt nicht, dass sie die Weltmeister in Umweltschutz sind, ja. Das ist bestimmt nicht so, denn auch wenn das hier inzwischen mehr als das Zweifache oder 2,5-fache von der installierten Leistung von Deutschland ist, es ist ein verschwindend kleiner Bruchteil von dem, was China insgesamt installiert an elektrischer Leistung. Ja, also während wir sowas wie im Mittel inzwischen 20% ganz grob regenerativen Energiequellen haben für Strom, ist es in China vielleicht 5%, wenn überhaupt. Also nur so eine Zahl, China baut momentan alle 3 Wochen ein neues Kohlekraftwerk und geht auch in Betrieb entsprechend. Ja, Dänemark, ja, ist also auch relativ stark, hat fast so viel wie Deutschland, ja, und bezogen auf die Einwohner haben es natürlich noch viel mehr dann, ja. Und wer auch noch relativ stark ist, Entschuldigung, das war Spanien. Grün ist Spanien, Dänemark ist das hier, ja, aber ich hatte Dänemark trotzdem pro Einwohner mehr Windräder als wir. Und dann ist noch relativ stark die USA, vor allem in Kalifornien. Ja, und das ist der Rest der Welt halt, ja. Und man sieht also auch hier, naja, näherungsweise ein exponentielles Wachstum. Das kann natürlich nicht beliebig weitergehen, klar, aber zumindest momentan ist es noch so. Und wie gesagt, die Peakleistung oder die Nennleistung dieser ganzen Windräder, die liegt so im Bereich von über 300 Gigawatt. Inzwischen werden es dann vielleicht 330, 340, 350 Gigawatt sein. Das heißt, wenn alle diese Windräder Nennleistung liefern würden, würde das ganz grob die Anzahl der Gigawatts als Kernkraftwerke entsprechen. Ja? Das heißt, wir haben weltweit 450 Kernkraftwerke in Betrieb, das heißt 80% der Kraftwerksleistung von Kernkraftwerken könnten dann abgedeckt werden. Ja? Nur das Problem ist, der Wind weht halt nicht über konstant und nicht in allen Regionen gleichmäßig. Ich werde später noch ein paar Folien zeigen, wie viel Prozent der Windenergie man eigentlich dann nutzen kann und wo. Aber das könnte ich mal so erst schon mal merken. In Deutschland, wenn ein Kraftwerk 1 Megawatt Leistung hat, oder generell eine gewisse Nennleistung hat, dann können Sie aufs Jahresmittel davon ungefähr 15% ernten. Ja. Das heißt also im Mittel, wenn wir es dann aufs Jahr mitteln würden, hätte es noch statt 1 Megawatt Nennleistung, würde es im Mittel gerechnet gleichmäßig 150 Kilowatt abgeben. Ja, weil eben der Wind nicht immer so bläst, dass die Nennleistung abgerufen wird.
von China.
Ja.
Sieht sehr sozusagen exponentiell aus, ja?
Ja.
Von Deutschland zum Beispiel oder Spanien.
Ja.
Das ist fast linear.
Ja.
Kann das daran liegen, dass Deutschland oder Spanien mehr sozusagen in China kauft und China selbst für sich selbst produziert? Oder
das weiß ich nicht. Also bis vor ein paar Jahren waren die deutschen Firmen führend in der Windradproduktion.
Als Hersteller.
Das ist allerdings in den letzten paar Jahren hat sich geändert. Also, inzwischen hat China die größten Windenergiefirmen auch. Ja? Woran das liegt, dass jetzt ein Land ein anderes Verhalten hat zeitlich, als das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ja? Das hängt zum Beispiel von politischen Rahmenbedingungen ab. Ja? Wie was gefördert wird, ob sich die Förderung lohnt. Ich meine, Leute, die sowas aufstellen, die wollen damit, das sind ja keine Gutmenschen. Die wollen Geld verdienen. Also die meisten zumindest. Und ein Investor, der guckt sich genau an, ich investiere jetzt 10 Millionen Euro in so drei Windräder, springt da was bei raus oder springt nicht raus? Das ist die einzige Frage. Ja? Also ich behaupte, das ist eine Behauptung jetzt mal von mir, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 99% der Investoren so denken und 1% sagt, ich will aber was Gutes tun. Ja? Und deswegen, da spielen, wie gesagt, sehr viele politische Randbedingungen eine Rolle und entsprechend auch das Investitionsklima. Ja? Also beispielsweise, wenn die Zinsen hoch genug sind oder ich andere Anlageformen habe, dann muss ich vielleicht gar nicht in Windräder investieren, sondern lege mein Geld woanders an. Also es hat viele Gründe, warum das eine Verhalten so ist, ohne dass ich es persönlich genau erklären könnte. Ja?
Mhm.
Und auch in vielen Regionen Platz hat. Also es gibt auch Regionen, wo es durchaus Überbevölkerung gibt, ja. Aber es hat auch sehr viele Regionen, wo auch keiner sich beschwert, ja. Ja. Okay, die Folie hatte ich ganz am Anfang bei der ersten Einführung schon mal gezeigt gehabt. Nämlich, wir haben ja eben diese EEG-Umlage, bei dem jeder Stromkunde einen gewissen Teil des Strompreises bezahlt, um damit die regenerativen Energiequellen zu fördern, beziehungsweise die Leute bezahlt letztendlich, die solche regenerativen Anlagen betreiben und sie die Energie ins Netz einspeisen. Und diese EEG-Umlage ist eben gestiegen und ich sag mal in erster Näherung. Auch hier kann man in erster Näherung von exponentiellem Wachstum ausgehen. Ich hoffe, es muss stoppen. Erstens sind wir alle pleite irgendwann. Wobei jetzt sind wir tatsächlich in so einem Plateau angelangt, erstmal. Ja? Also wir hatten dieses Jahr sogar eine Senkung der EEG-Umlage um 0,1 Cent oder sowas. Also letztes Jahr hatten wir etwa 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, jetzt hier ist die Euro pro Megawattstunde aufgetragen. Ja, das heißt, man muss das Ganze mal 1.000 nehmen, ja? Deswegen 53 Euro sind 5,3, also 53 Euro pro Megawattstunde sind entsprechend 5,3 Cent pro Kilowattstunde. Ja, und das waren entsprechend dann letztes Jahr bei etwa 65 Euro pro Megawattstunde. Zum Vergleich, der Strom an der Börse kostet ungefähr 50 Euro pro Megawattstunde. Ja? Und wir bezahlen ungefähr 250 pro Megawattstunde. Ja, und wie gesagt, dann 2015 ist es ganz leicht gesunken und 2016 wird es wieder ansteigen, um 0,2 oder sowas. Und wenn man das jetzt entsprechend, das hatte ich gezeigt, wenn man das jetzt ausrechnet, wie viel das ausmacht pro Jahr, ja, dann sind wir momentan bei 24 Milliarden Euro für die EEG-Umlage. Das sind ungefähr 7% vom Bundeshaushalt. Und das kann man natürlich extrapolieren. Ja, weil letztendlich sind es ja Verträge, die geschlossen werden und man weiß, wie viele Verträge es gibt, zu welchen Vergütungen, mit welchen Laufzeiten und entsprechend kann man also ausrechnen, dass bis zum Jahre 2000, 25, wir in der Größenordnung noch 280 Milliarden Euro bezahlen für die EEG-Umlage. Wenn wir uns kümmern um verschiedene Energiequellen, beziehungsweise Energieproduktion im nicht physikalischen Sinne, ja, sondern eben Bereitstellung von Energie, dann gibt es eine ganze Reihe von Randbedingungen. Ja. Ich meine, wenn es diese Randbedingungen nicht gäbe, dann, Gott, wenn es jetzt CO2, ja, dann könnten wir auch alle Kohle verbrennen, solange wir es noch haben. Es gibt aber eben eine ganze Reihe von Randbedingungen. Ja. Natürlich, Grundvoraussetzung ist ein ausreichender primärer Energievorrat. Ja. Es macht keinen Sinn, irgendeine Energiequelle, deren Technologie zu beginnen, wenn man genau weiß, in 3 Wochen ist der Vorrat zu Ende. Ja. Dann ist wichtig die Kosten pro Kilowattstunde, weil ich meine, jemand muss die Energie abnehmen und bezahlen. Das heißt, da spielt die Wirtschaftlichkeit eine gewisse Rolle. Dann werden natürlich Umweltaspekte immer wichtiger. Ja, immer mehr Menschen wollen immer mehr Energie haben. Selbst wenn bei uns der Energieverbrauch pro Kopf langsam sinkt, bezogen auf die Welt, haben wir mehr Menschen, die im Mittel mehr Energie wollen. Und dann müssen wir natürlich auch den Begriff des Risikos mit einbeziehen. Wir müssen uns im Klaren sein, dass jede Umwandlung von Energie mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Das kann sein von katastrophalen Unfällen bei der Kernspaltung über Klimaveränderungen bis hin dazu, dass jemand beim Solaranlagenbau auf dem Dach fällt. Und ich kann hier jeweils ein Risiko definieren, wenn wir am Ende der Vorlesung untersuchen, was heißt eigentlich Risiko und warum gibt es für manche Energiequellen weniger Akzeptanz als für andere Energiequellen. Und da werden wir sehen, dass das teilweise zumindest eine psychologische Sache ist, weil Risiko verschieden eingeschätzt wird, je nach Schadensgröße und Schadenseinfallswahrscheinlichkeit. Energie sollte möglichst transportfähig sein. Ja, also zum Beispiel Wärme. Okay, Wärme ist auch transportfähig, wenn es warm Wasser ist, ja, also über Fernwärme. Licht ist relativ schlecht transportfähig, also ich strahle irgendwo hin natürlich. Ja. Kohle ist gut transportfähig, ein Öl. Ja, einfach rein in den Tanker oder ins Schiff oder auf den Zug und dann kann ich es transportieren. Noch besser sind Pipelines. Wir brauchen aber auch eine zeitliche Verfügbarkeit der Energie. Ja. Also wir können uns nicht wirklich nach der Energie oder der Energieversorgung richten, sondern umgekehrt, die Energieversorgung muss sich nach uns richten. Vielleicht müssen wir das mal überdenken, aber momentan zumindest möchte keiner einen Kühlschrank anmachen, wenn gerade mal Strom ist, oder die Waschmaschine nur mittags anschalten oder Fernseher nur tagsüber, wenn die Solarzellen Strom liefern. Das heißt, wir brauchen eine zuverlässige und verfügbare Energieversorgung. In Zukunft wird es hier ein ganz großes Thema werden, nämlich die Speicherung von Energien, insbesondere, wie ich schon gesagt habe, wenn wir immer mehr zu schwankenden regenerativen Energiequellen übergehen. Und, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ja, es gibt keine Energiequelle, außer man hat eine Diktatur, da geht es vielleicht noch, ja, die sich durchsetzen wird, gegen massiven Willen der Bevölkerung. Ja, das heißt, wir brauchen eine gewisse Akzeptanz. Wo die herkommen mag, das spielt das andere Gründe oder das andere Sachen. Ja? Also man kann eine Akzeptanz versuchen zu gewinnen. Ja? Oder man kann es auch verspielen. Ja? Das geht beides. Ja.
Strom für sich selbst und Europa. Geht so oder nicht? So, rein theoretisch. Dann braucht man keine Speicherungsanlage und so weiter.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Das erste Problem ist, Strom von der USA nach Deutschland zu schicken, ist eine ganz schlechte Idee. Ja? Weil dann wird man nämlich die Hälfte verlieren. Okay, es wird doch was ankommen. Ja? Aber wir haben jetzt schon in Deutschland ganz grob 10% Verluste in den Leitungen. Ja. Man will eigentlich nicht noch mehr Verluste haben, natürlich. Ja. Es ist so, wenn man jetzt mal Europa betrachtet, ja, dann gibt es verschiedene Länder. Deutschland hat Windräder an der Küste vor allen Dingen, Solarzellen eher im Süden. Frankreich hat zum Beispiel in der Bretagne viele Windräder, Spanien hat sehr viele Windräder, Spanien hat aber auch viele Möglichkeiten für Photovoltaik. Das heißt, man kann ist auf viele Regionen verteilt, natürlich gewisse Ausgleich finden. Ja? Das heißt, da ist mal die Sonne, dafür ist da mal keine Sonne. Das funktioniert auch zum Teil, das kann man zeigen. Man kann aber auch zeigen, dass es nicht funktioniert es funktioniert umso schlechter, je höher der Anteil der Regenerativen wird natürlich. Wenn ich erstmal nur Photovoltaik und Wind nehme, ja, alles andere erstmal weglasse. Es gab meine Doktorarbeit vor zwei Jahren, da ging es genau um die Frage, wie kann man Energienetze optimieren unter der Voraussetzung so und so viel Wind- und Solarenergie in Europa. War eine theoretische Physik die Arbeit. Und da kam eben raus die Simulation, da wurde praktisch ausgerechnet, wie viel Backup man braucht unter der Annahme von so und so viel Prozent Photovoltaik und so viel Windenergie in Europa, unter Berücksichtigung der Netzstruktur. Ja, und da kam eben raus, dass man immer ein Backup braucht, das umso höher wird, je größer der Anteil der Regenerativen wird. Also man kann nie alle Fälle ausschließen, man kann natürlich sagen, ich installiere 1000-mal so viel Leistung, wie ich eigentlich brauche. Ja, okay, aber irgendwann wird es natürlich sinnlos. Ja, wenn ich 1000-mal mehr Windräder produziere, als ich im Peak bräuchte. Aber wenn ich, vernünftige Anzahl von Windrädern, ohne dass jeder Quadratkilometer in Europa damit bepflastert ist, habe, dann kann man also zeigen, dass ich einen gewissen Backup brauche, weil man kann nie alle Situationen ausschließen, bei dem immer genügend Strom für ganz Europa da ist. Ja, also es gibt immer so ein Beispiel, wird immer gern angeführt, ja, dass man sagt, im Winter ist tendenziell mehr Wind da, ist ja super, im Sommer ist mehr Photovoltaik da, das stimmt tendenziell, im Mittel stimmt es, aber das bestimmt nicht im Einzelfall. Ja. Also der Worst Case ist, im Winter Windstille und Hochnebel. Sehr oft ist das. Ja? Und das über große Regionen von Europa. Deswegen ohne Backup, sei es nun, dass ich Backup-Systeme habe, dass ich also Zusatzkraftwerke habe, die ich einschalte, oder dass ich Energie irgendwie speichere, wird es nicht gehen. Zumindest nur mit Wind und Sonne. Okay, wollte ich noch sagen. Ich habe gerade vor zwei Tagen oder wann was Schönes gelesen. In Marokko wird gerade ein Solarkraftwerk aufgebaut. Mit 2 Gigawatt Leistung, elektrischer Leistung. Es hat eine Größe von 1100 Fußballfeldern. Und der Vorteil dieser Anlage ist, es ist also kein Photovoltaikkraftwerk, es ist ein Photothermiekraftwerk. Das heißt, da wird die Wärme genutzt, um Dampf zu erzeugen. Und zwar wird die Wärme nicht nur komplett erzeugt, also direkt, wenn die Sonne scheint. Ja, und zwar geht es halt über Konzentratorspiegel. Und dann wird im Endeffekt das Licht, also wird eine Flüssigkeit erwärmt, mit der kann man dann Dampf erzeugen und dann über den Generator Strom. Es geht aber noch einen Schritt weiter, diese Wärme wird gespeichert zum Teil. Und zwar so gespeichert, dass man bis zu 10 Stunden lang danach noch Energie gewinnen kann, elektrische. Das geht natürlich hier in Europa nicht. Also in Mitteleuropa, da wird dann genug Energie rauskommen, um damit solche Kraftwerke zu betreiben. Aber in Wüstenregionen ist das natürlich eine gute Lösung, weil damit ich diese Schwankungen zumindest sehr stark abmildern kann. Okay, aber jetzt zurück hier. Wir haben einen gewissen Umgang von Energie. Wir haben dieses Gebirge gesehen, was wir so umsetzen jedes Jahr. Und Hier ist also nochmal die Steinkohleeinheitendefinition, ja? Die werden also immer wieder auftauchen. Also was sich auf jeden Fall merken sollten, 1 Kilogramm Steinkohleeinheiten oder näherungsweise 1 Kilogramm Kohle hat 8 bis 10, also 8,5 genau Kilowattstunden Energie. Ja, Liter Diesel hat 11 Kilowattstunden. Und wir haben also wie gesagt 17 Milliarden Tonnen Kohleäquivalent pro Jahr Energieumsatz, das heißt 48 Millionen Tonnen pro Tag. Wenn ich das als einen Eisenbahnzug, als einen Zug mal mit Kohle beladen würde, dann wäre dieser Zug 17.000 Kilometer lang. Das, was jeden Tag umgesetzt wird. Wenn wir jetzt mal schauen, meine, die Vorlesung soll ja dazu dienen, gucken, was könnte in der Zukunft für Energiequellen genutzt werden oder wie könnte so ein Mix dann aussehen, dann muss man sich ja überlegen, wie ist überhaupt der Energiebedarf in der Zukunft? Na, wenn man sagt, wir brauchen nur noch in 50 Jahren nur noch 10% der Energie, dann hätten wir schon viele Probleme gelöst, bevor wir anfangen, sie zu lösen eigentlich. Ja? Das wird aber nicht so sein. Ja? Wir werden auf jeden Fall einen steigenden Energiebedarf haben. Und um den erstmal grob zu prognostizieren, hat man wiederum gewisse Randbedingungen. Und das eine ist natürlich die Bevölkerung. Wenn die wächst, heißt es auch, ich brauche unter der Annahme gleiche Energie pro Person, mehr Energie. Und der Energieverbrauch pro Person ist entscheidend. Ja? Und beides wächst momentan. Nicht in Deutschland, aber im Rest der Welt. Zumindest in den meisten Ländern. So, und das heißt, der Energieverbrauch hängt natürlich A von der Bevölkerung ab, von der Personenzahl. Wobei das im Mittel sehr, wobei das individuell sehr verschieden sein kann. Ja? Wir werden gleich noch ein paar Kurven sehen. Da sieht man also, dass im Mittel schon mal für jedes Land, man tut ganz unterschiedliche Energieverbräuche momentan hat, die sich also weit um Faktor 10 unterscheiden. Und auch innerhalb eines Landes gibt es eine Verteilung. Ja? Nicht jeder verbraucht gleich viel Energie. Und das ist eine sehr große Unterschiede sind das teilweise. Ja. Und das ist erstmal ein Blick quasi von heute bis in die Vergangenheit. Ja? Und da sieht man eigentlich schon diese erschreckende Kurve, nämlich den Anstieg des Energieverbrauchs. Und das wird bis zum Jahre 2050 ganz grob so weitergehen. Wenn nichts Dramatisches passiert. Keine Ahnung, Meteoriteneinschlag, was weiß ich, ja. So, hier sieht man entsprechend, jetzt sieht man also einmal, sieht man hier die Anzahl, also das Wachstum der Menschen hier, ja. Und hier sieht man den Energieverbrauch, ja, und da sieht man auch hier schön so einzelne Ereignisse, historische, die man direkt am Energieverbrauch ablesen kann. Weltkriege, welche Wirtschaftskrise und hier das Plateau war die Ölkrise Anfang der 70er Jahre. Ich hatte vorhin schon mal diese Grafik gehabt, wo wir gesehen haben, in Deutschland zumindest war das, den Energieeinsatz pro erwirtschafteten Euro. Ja. Jetzt habe ich nochmal so eine ähnliche Grafik, die ist eigentlich gemittelt jetzt aufs ganze Land für verschiedene Länder. Ja, und zwar immer, das jetzt in Tonnen, nicht in Kilowattstunden, sondern das jetzt einfach in Tonnen Rohöl pro 1000 Dollar Inlandsprodukt. So, also wie viel Tonnen Rohöl muss ich einsetzen, um 1000 Dollar zu erwirtschaften? Und dann sieht man zum Beispiel hier, das sind jetzt auch nur OECD-Länder, also das sind alles Industrieländer, also keine Entwicklungsländer. Und da sieht man, da gibt es also hier so, die liegen alle im Bereich von etwa ganz grob 150 bis 200 Liter pro 1000 Dollar. Ja. Und da sieht man aber durchaus ein paar Unterschiede. Ja. Es kann bis zum Faktor 4 unterschiedlich sein. Zum Beispiel Island ist ja deutlich erhöht. Kanada, Tschechien, Slowakei sind auch relativ, haben auch relativ hohe Werte. Tendenziell, also das, wie gesagt, das hat viele Gründe, warum die Kurve, warum das so aussieht. Ja, aber tendenziell ist es so, dass die kalten Länder, sage ich mal, tatsächlich hier, also Island, Kanada, Finnland, USA, wobei USA ist aber eher die Hitze wiederum, die rum Energieverbrauch führt, eher einen relativ hohen Energieverbrauch haben pro Inlandsprodukt. während eben die, eher, sagen wir, die europäischen südlichen Länder eher so im unteren Bereich liegen. Das heißt nicht, dass die unbedingt effizienter arbeiten hier unten, ja, sondern es hat eben viele verschiedene Gründe. Und ein Grund ist eben der, dass zum Beispiel in Kanada oder USA eben einfach die Klimaanlagen im Sommer wie Winter laufen und die Häuser schlecht isoliert sind. Deshalb haben die Mittel einen höheren Energieverbrauch. Ups, das war's schon. Dann wünsche ich euch mal ein schönes Wochenende. So. Wer hat denn jetzt mal diesen Rechner gemacht? Keiner? Ja? Und was kam raus? 8 Tonnen? Das war gut. 4,6 Tonnen? Fahrradfahrer. Keine Urlauber. Konsumfeindlich. Ja, okay, also ich habe jetzt, ich habe mal selbst gemacht. Also hier sieht man, also das ist der durchschnittliche Deutsche. Das war 2012 mein Verbrauch. Das lag aber wesentlich darin, dass ich in Neuseeland war. Das waren schon relativ viele CO2-Ausstoß mit dem Flug. Das macht viel aus, ja. Ja, also hier sieht man also 46 Tonnen im Vergleich zu 11 Tonnen im Mittel. Die verträgliche Quote, globale Quote, die momentan so akzeptiert ist, im Jahre 2050, da möchte man hinkommen, ist 1,5 Tonnen CO2 pro Mensch pro Jahr. Das wird momentan in einigen Entwicklungsländern erreicht, ja. Aber in keinem Industrieland. Bei weitem nicht, ja. Das sieht man schon, wir sind schon hier über einen Faktor 7 drüber in Deutschland, obwohl wir schon relativ effizient sind und Energie sparen. Und ja, das war dieses Jahr hier. Habe ich mal. Zum Glück sind diese Smileys da weg jetzt hier, ja. Das ist ja hier peinlich. Ja, aber es ist besser geworden, wie man sieht, ja. Nur noch 36,6. Aber man sieht auch hier, der Flugverkehr ist dominant einfach, ja. Gut. Dann zurück zur Bevölkerung. Deutschland ist ein wichtiges Land. Ja, es ist eines der wichtigsten Industrienationen. Es ist die viertgrößte Volkswirtschaft weltweit. Und es gehört tatsächlich zu den 10 bevölkerungsreichsten Ländern in der Welt. Ja, auch wenn es so ein kleines Ländchen hier ist. Ja. Trotzdem werden wir sehen, im globalen Vergleich spielt glaube ich schon keine Rolle. Ja. Im Vergleich zu China, Indien, USA ist das, was wir machen, so als ob in China ein Zerkreis umfällt. Ja. Wir können höchstens als Vorbild dienen, ja, aber richtige messbare Folgen hat es keine, außer dass Leute uns vielleicht nacheifern. Okay, aber jetzt sieht man erstmal hier die 10 bevölkerungsreichsten Länder. Ja? Und ein paar Länder sind wirklich so, man kennt natürlich, klar, man weiß, dass China 1,4 Milliarden Einwohner hat, dass Indien irgendwie 1,2 oder 1,3 Milliarden hat, USA irgendwie über 300 oder 350 Millionen. Ja? Aber so ein paar Länder ist man immer wieder überrascht. Ja? Und hier ist mal die Welt dargestellt, etwas verzerrt, nämlich nach, die Fläche gibt an, die Bevölkerungsgröße. Ja? Also die Fläche ist proportional zur Bevölkerungsgröße. Ja, und da sieht man zum Beispiel Länder mit sehr hoher Bevölkerung. Was mich immer überrascht, ist zum Beispiel Pakistan. Ja? Man denkt irgendwie, Pakistan besteht nur aus Bergen. Ja, das ist nicht der Fall. Und Pakistan hat tatsächlich 107, also das ist jetzt von 2011, ja, das ist ein paar Jahre alt. Das heißt, bei ein paar Ländern kann man jetzt irgendwie 10% drauf addieren vielleicht, aber die Größenordnung stimmt noch. Pakistan, 177 Millionen Einwohner. Oder hier Indonesien, 228 Millionen. Ja, das ist also bei weitem mehr als Russland. Das ist so viel wie Russland und Deutschland zusammen. Ja, denk mal, Indonesien sind ein paar Inseln. Ja? Okay, sind ein paar große Inseln. Oder Nigeria, 162 Millionen. Okay, klar, das Brasilien hat 200, knapp 200 Millionen. Russland hat hier okay, 140 Millionen. Und die USA so um die 320 Millionen. Aber die beiden Länder, die die Welt dominieren werden, zumindest mal gesehen, was den Energieverbrauch in den nächsten Jahrzehnten angeht, sind diese beiden hier. Ja. Die Bevölkerung selbst, die wird sich natürlich auch noch ein bisschen ändern. Also in beiden Ländern wächst die Bevölkerung. Trotz Ein-Kind-Ehe in China wächst die Bevölkerung. Das liegt aber auch daran, dass es auch Verzögerungseffekte gibt. Aber selbst wenn die jetzt konstant bliebe, würde es trotzdem die beiden Länder in den nächsten Jahrzehnten dominieren, einfach weil der Zuwachs pro Person einfach so groß ist momentan. Ja, wenn wir uns aber erstmal die weltweite Bevölkerung anschauen, da gibt es Prognosen für. Ja, so Prognosen, die jetzt ins Jahr 2100 gehen, ist natürlich etwas schwierig. Ja? Die Fehlerbalken werden natürlich von Jahr zu Jahr größer, aber es gibt durchaus plausible Annahmen. Ja? Die kann ich als Physiker nicht immer nachvollziehen. Ich glaube jetzt einfach mal, dass die plausibel sind, außerhalb der Physik, die sich da solche Gedanken machen. Und es gibt einfach so gewisse Grundannahmen. Ja? Ja. Ja, ist richtig. Ja, ja. Die Fehlerbalken sind sehr groß. Ja? Nur ist es so, ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, ich sage voraus, wie die Welt im Jahre 2100 aussieht, oder ich sage eine Bevölkerungszahl voraus. Genau. Aber es ist so, man hat ja durchaus Erfahrungen mit Industrieländern, wie sich die Zahl der Kinder pro Frau verhalten. Und das sieht man ja jetzt auch schon. Also man sieht, dass die in allen Ländern die Anzahl der Kinder runtergeht. Ja, das hängt zusammen, also es gibt ganz klare Korrelationen zu Wohlstand und Anzahl der Kinder. Ja, soll ich jetzt mal aus der Perspektive ja. Ja. Ja, ja, ist ehrlich. Ja, bei der Prognose geht natürlich ein, dass die Kindersterblichkeit weiter sinken wird. Die Frage ist dann, ob man sagt, man macht keine Prognosen und dadurch sagen wir einfach die Zahl X. Also man kann ja zumindest sagen, unter der Annahme plausibler Annahmen, die momentan plausibel sind, kann man eine Prognose machen. Dass die dann vielleicht 20% daneben liegt, also die werden keine 100% daneben liegen. Also die werden nicht 20 Milliarden Menschen haben, das ist extrem unwahrscheinlich. Ja? Aber die Weltkriege haben ja jetzt auch relativ gesehen jetzt nicht so viel ausgemacht in der Bevölkerung. Ja? Das waren 60 Millionen Tote. Das war damals, das waren ein paar Prozent der Bevölkerung. Das war im Rauschen quasi, ja. Also, kann man das rausschneiden? das ist schon richtig, klar. Deswegen sind ja auch hier verschiedene Werte angegeben. Ja? Also ich sage auch nicht, dass wir sagen, wir haben 8 Milliarden in 20 Jahren. Das will ich nicht behaupten. Die Zahlen sind halt von mir. Aber man kann durchaus unter gewissen Annahmen Prognosen erstellen. Ob da alle Annahmen drinstecken, die man wirklich nötig, die notwendig sind, das können wir dahingestellt lassen. Aber unter der Annahme bestimmter Bedingungen kann ich eine Zahl ausrechnen. Ja? Zum Beispiel, wenn ich eine gewisse Sterblichkeit annehme, klar, da kann plötzlich eine Krankheit kommen, die das alles mal in den Haufen wirft. Kann passieren. Aber unter der Annahme, dass eine gewisse Sterblichkeit prognostiziert wird, und wir haben ja durchaus langfristige Zahlen inzwischen, wie Lebenserwartung sich verhalten, mit der Annahme einer gewissen Kinderhäufigkeit, diese Zahlen sind nicht komplett aus dem nicht geraten, sondern das ist letztendlich von vielen mehreren Dutzend Ländern langfristige Erfahrungen, ja. Dann kommt man dahin, dass irgendwann zumindest gegen Ende des Jahrhunderts man auf einen Gleichgewichtswert kommt, der ungefähr ganz grob die Bevölkerung konstant hält. Abhängig von diesen Werten hier bekommt man verschiedene Prognosen für den Bevölkerungsverlauf weltweit. Zum einen ändert sich das Maximum in der Höhe, alles auch verschiebt sich weiter nach hinten. Ja, und ob die Zahlen jetzt 1 oder 2 Milliarden daneben liegen, spielt keine Rolle. Entscheidend ist eigentlich, dass wir haben momentan 7,2 oder sowas Milliarden. Und das passt ja, also wie gesagt, das ist schon relativ alt, ja, das ist von 95, das heißt vor 20 Jahren war das, ja. Und wir sind jetzt bei 2, wir sind jetzt hier und sind ziemlich genau hier in dem Bereich drin. Also so schlecht sind die Prognosen nicht offensichtlich, ja, zumindest vor 20 Jahren gewesen. Dass man auf jeden Fall im Bereich irgendwo liegt zwischen 8 und 11 Milliarden. Erst Ernährung 10. Irgendwo in der Mitte bis Ende des Jahrhunderts. So. Und wir wollen uns nicht über 100 Millionen oder auch 1 Milliarde streiten, sondern, wir wollen uns gar nicht streiten natürlich, sondern wir werden einfach davon ausgehen können, dass wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, Katastrophen, ein Atomkrieg, Aliens, was weiß ich, dann wird die Bevölkerung im Vergleich zu heute nochmal deutlich wachsen. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. Diese Menschen wollen ernährt werden. Vielleicht sind wir irgendwann so weit, dass wir uns Essen, Nahrung künstlich erzeugen können. Ja, mein Fleisch gab es auch schon aus dem Reagenzglas. Da gab es irgendwie 100.000 Euro für den Burger oder das Steak, was es da war. Also künstlich gezüchtetes Fleisch. Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin, ja, in der Zukunft. Ja. Aber momentan müssen wir noch Ackerbau betreiben, vorwiegend. Und wir müssen also diese Bevölkerung ernähren. Ja, und seit ungefähr 50 Jahren können wir also beobachten, dass die Nahrungsmittelproduktion weltweit in etwa proportional angestiegen ist zur Weltbevölkerung. Und wir ernten momentan im weltweiten Mittel etwa 1,4 Kilogramm Agrarprodukte pro Tag und Person. Das ist eine ganze Menge eigentlich. Ja, weil wir essen auch keine 1,4 Kilo am Tag, ja. Okay, Wassermelone kann man essen, aber... So, und jetzt kann man ausrechnen, das ist natürlich sehr abhängig von der Art der Agrarprodukte, aber im Mittel zumindest, bei allen Agrarprodukten, kann ich jetzt auch ausrechnen, wie viel Primärenergie ich brauche, um 1 Kilogramm Agrarprodukte herzustellen. Und zwar als Rohmaterial, gar nicht veredelt, ja, sondern erstmal nur als der Rohstoff. Und da brauche ich 4,5 Kilowattstunden Primärenergie. Das ist 1 Pfund Kohle. Und jetzt kann man aber mal ausrechnen, ja, okay, das waren jetzt 6 Milliarden hier, jetzt macht man noch 7 Milliarden draus, ja. Und der Energieverbrauch ist entsprechend gestiegen, aber das heißt, letztendlich kommt dann raus, dass wir ein bisschen mehr als 10% des Weltenergiebedarfs brauchen, um unsere Nahrung zu erzeugen. Und zwar nur die Rohstoffe. Und das ist schon eine ganze Menge, ja. Jetzt die Frage dann, wie kann man überhaupt 10 Milliarden Menschen, vielleicht auch 1 Milliarde mehr oder 1 Milliarde weniger, überhaupt ernähren? Ja. Und das geht natürlich nur unter gewissen Randbedingungen. Ja, zum einen, inwieweit kann ich landwirtschaftliche Nutzflächen ausweiten? Das ist die einfachste Methode. Und dann kommt jetzt ein Problem hinzu. Wir kennen ja die Diskussion über Bioethanol im Benzin oder Rapsmethylester, also Rapsdiesel sozusagen in der vereinfachten Aussprache, ebenfalls als flüssigen Treibstoff. Und das Problem ist natürlich jetzt, dass das unter Umständen zu einer Konkurrenz führen kann. Ja? Also einerseits Energiepflanzen, andererseits Nahrungsmittelproduktion. Und dann ist es so, dass gerade in Brasilien zum Beispiel, Brasilien ist so, dass der Anteil an Ethanol viel höher ist als bei uns. Ja? Also teilweise fahren die Autos komplett mit Ethanol. Das heißt, die haben relativ hohe Ethanolproduktion. Und wo kommt der Ethanol her?
Mais,
ja. Ja, vorwiegend.
Energiereiche Agrarprodukte.
Genau, Zucker und stärkehaltige. Das Problem ist nur, der Mais oder die anderen Pflanzen wachsen dort, wo früher Regenwald war. Das heißt, es wird Regenwald abgeholzt, um Energiepflanzen zu pflanzen, zu wachsen zu lassen. Es gab auch tatsächlich, gerade bei diesen, als es diese sehr hohen Benzinpreise gab, hat es natürlich sehr stark, hat sich sehr gelohnt, Biomasse einzusetzen, um Treibstoff herzustellen. Ja, weil es war billiger als, als Rohöl. Ja, also wenn man sich mal anguckt, so im Laden, das billigste Pflanzenöl kostet unter 1 Euro. Das ist billiger als der Diesel an der Tankstelle. Ja, und wenn jetzt der Diesel bei 1,60 war, dann ist klar, dann ist es quasi der halbe Preis. Ich tanke, also wenn ich mein Auto quasi komplett mit dem verzehrbaren Pflanzenöl fahren könnte, wäre das eine super Sache, ja? Ist auch legal, ja? Gibt kein Gesetz dagegen, dass ich da mein Salatöl reinkippe in den Tank, ja? Wenn es denn Nein, ist es nicht, weil es kein Mineralölprodukt ist. Ich darf kein Diesel, ich darf kein Heizöl verwenden, weil Heizöl ist steuerbefreit, ja? Aber deswegen ist da auch ein Farbstoff drin in dem Heizöl, der den Tank entsprechend färbt. Ja? Ja. Aber ich kann so viel Salatöl in mein Auto kippen, wie ich möchte, ja? Kleiner Moment. Und da war es so, dass eben sehr, sehr viel Mais verwendet wurde, um Ethanol zu produzieren, gerade in der USA. Und es hat zu extrem hohen Maispreisen geführt. So wie in Mexiko. Also der Brotpreis in Mexiko hat sich verfünffacht in diesem Jahr von den hohen Ölpreisen. Ja? Ja, also mein Auto wird nicht, mein Diesel wird nicht fahren mit Frittenfett, ja? Der würde ich schon wahrscheinlich an normalem, raffiniertem Sonnenblumenöl sterben. Aber so ein alter Benz, 30 Jahre alt, so, der kann damit wahrscheinlich fahren, ja? So, wir müssen uns auch im Klaren sein, wir können, wenn wir auch sehen, wir können nicht beliebig Flächen mehr ausweiten, ja, für die Landwirtschaft. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, die Flächenerträge zu erhöhen. Also mehr Ernten pro Fläche. Und das hat natürlich gewisse Folgen, weil das heißt im Wesentlichen mehr Energieeinsatz pro Fläche. Und zwar überproportional mehr, als was ich dann an Ernte rausbekomme. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, jeder Deutsche, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich habe auch was gehört, dass jeder Deutsche irgendwie Lebensmittel grob 80 Kilo im Jahr wegschmeißt. Ja, also natürlich nicht unbedingt jeder persönlich, ja, aber allein dadurch, dass zum Beispiel die Reste in der Mensa weggeschmissen werden oder alles, was abgelaufen ist, im Supermarkt weggeschmissen wird und, ja. Das ist in der Summe, sind es pro Person 80 Kilogramm pro Jahr. Ja, das ist so ungefähr ein Drittel von dem, was man so hat. Ja? Das ist ein gutes Argument. Ja? Nur das Problem ist jetzt, erstens, das erste Argument ist das, in den meisten Ländern, wie China, Indien und afrikanischen Ländern, wird relativ wenig weggeschmissen. Also wenn wir alles in den Industrieländern nicht wegschmeißen würden, wäre das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, also ein bisschen mehr als ein Tropfen, aber... Es wird ein Teil sein. Und das Zweite ist natürlich, wie will man die Leute dazu bringen, weniger zu kaufen und weniger wegzuschmeißen und wie kriege ich denn diese Sachen dann irgendwo dahin? Also, aber sehen Sie mal. Ja, das Problem ist nur, die Produkte sind ja a priori erst keine Abfälle. Wie kriege ich denn das überhaupt hin, dass die Leute weniger wegschmeißen? Weil das wird so ohne weiteres nicht funktionieren. Ja? Weil es gibt ja immer wieder Appelle zu sagen, weniger wegschmeißen, kleinere Packungen kaufen, wie auch immer. Ja? Aber dann kaufen die Leute auch Sonderangebote und kaufen 5 Packungen, weil es in der Summe billiger ist und sich reich gespart haben. Ja? Und dann werden dann doch 2 Packungen weggeschmissen, weil sie abgelaufen sind. Ja? Nein, ist es nicht, aber ich will nur sagen, es ist dieses Problem, man kann nicht einfach nur sagen, es ist eigentlich genug Nahrung da, man muss es nur anders verteilen. Das funktioniert halt logistisch und auch mental nicht so einfach. Nee, das wird ja heißen, dass alles, dass das... das Ja, das ist richtig. Aber wir haben aber folgendes Problem dann. Die Kunden wollen ja kaufen und das System ist dann nicht mehr elastisch. Das heißt, da muss Reserven da sein, die das kaufen. Und die Leute das kaufen, wird es auch produziert. Sonst sind die Regale leer. Ja? Das heißt, weil das heißt ja de facto, dass die Leute ein Drittel weniger kaufen müssten. Doch? Ja, das will ich gar nicht bestreiten. Ja, das will ich gar nicht bestreiten. Aber das Problem ist folgendes: Die Leute kaufen trotzdem, dafür gehe ich mal jetzt aus, trotzdem weiter ihre Sachen ein, auch wenn sie momentan viel wegschmeißen. Und wenn die Leute unter der Annahme, sie würden gleich viel einkaufen, dann würde es ja heißen, es würde so wenig produziert werden, was hier gekauft werden kann. Ja, das heißt, die würden eigentlich immer gerade am Limit das kaufen, was wir dann produzieren, nachdem der Rest irgendwo anders hingeliefert worden ist. Das zweite ist, wenn die Sachen hier produziert sind, sie da irgendwo 10.000 Kilometer zu transportieren, da frage ich, ob das ökologisch oder das sinnvoll ist, ja? Da gebe ich Ihnen recht. Da gebe ich Ihnen recht. Es macht keinen Sinn, dass wir Hühnchen aus den USA kaufen und wir gleichzeitig Hühnchen in die USA exportieren. Ja, das ist nicht. Nach Marokko gepoolt werden, ja, das ist schon richtig, ja. Nein, das darum geht es ja. Das ist eine reine Geldfrage. Ich meine, da wo es in der Summe am billigsten ist, so geht der Weg von der Nahrung, ja, oder auch von allen Produkten. Ja, aber
ist denn die Lebensmittelindustrie überhaupt ein wesentlicher Teil unseres gesamten Energiebedarfs? Also wie viel Prozent ist das denn ungefähr? Also selbst wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir können da irgendwie drei Viertel einsparen, ist das denn?
Ja, also der genau. Also erstmal für die Nahrungsmittel an sich brauchen wir ungefähr 10% vom Weltenergiebedarf. Ja, wenn ich jetzt natürlich dann allerdings dann noch eine Kilowattstunde pro Kilogramm Lebensmittel brauche, um zu transportieren, dann macht es dann eben keinen Sinn mehr. Ja, okay, also das ist eins von vielen, vielen Aspekten. Das wird, also selbst wenn wir keine Lebensmittel wegschmeißen würden, das wäre nicht die Lösung für mein Energieproblem. Ja? Da sind wir uns einig. Das würde natürlich jedes Teilprojekt oder Teilbereich würde natürlich helfen. Das ist auch klar. Deswegen werde ich auch viele Teilbereiche auch hier kurz vorstellen. Ja? Nur, ich habe da so meine Zweifel, ehrlich gesagt, dass das, weil das ist im Wesentlichen eine Mentalitätsfrage, da habe ich meine Zweifel, dass das in irgendeiner Weise zu beeinflussen ist. Also wirklich massiv zu beeinflussen. Klar, der eine oder andere gibt engagierte Leute und einer sagt, ach nee, kaufe ich weniger oder schmeiße ich mal noch nicht weg. Aber im Großen und Ganzen wird sich da, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht viel tun. Genauso wie sich nicht viel tut, trotz CO2-Diskussionen. Ja, es werden so viele SUVs in Deutschland verkauft wie noch nie. Ja? Warum? Weil der Ölpreis so schön billig ist momentan. Ja? Das ist tatsächlich so. Das ist eins von den Gründen. Ja? Die Leistung der Neuwagen steigt auch in den letzten 30 Jahren schön mehr oder weniger linear an. Ja? Ist es richtig, ja? Wobei die Frage ist natürlich, was kann man dagegen tun? Ja? Also, wie gesagt, da wir eine Ja, das ist richtig, ja, klar. Deswegen sind die Politiker da auch sehr vorsichtig, solche Dinge zu erzählen. Ja. Ja, und wie gesagt, da wir halt in der Demokratie leben und keine Diktatur, ist es auch schwieriger, so Sachen mit Gewalt, Anführungszeichen, durchzusetzen. Ja. Okay. Ja, jetzt kann man auf die Uhr gucken erstmal. Ja, hier gibt es gerade, ich weiß, seit 10 Jahren suche ich hier eine Uhr, ja. Eigentlich in jedem Hörsaal gehört eine Uhr, ja. Okay, wie sieht es denn aus? Welche Flächen haben wir zur Verfügung? Und wir haben also die Erdoberfläche, hat ja ungefähr knappes Drittel ist Landfläche, das heißt ungefähr 150 Millionen Quadratkilometer haben wir zur Verfügung, vom Prinzip als Land. Und da sieht man also einmal hier die vor 10.000 Jahren, also die langsam, die ersten Menschen sesshaft wurden, bis eben zu heute im Vergleich, ja. Und da sieht man entsprechend etwa ein, naja, das ist ungefähr ein gutes Drittel, ja, ein knappes Drittel, ja, ist nicht nutzbar. Ja. Also das sind Binnenwasserflächen, also Seen, Flüsse, Eis, Wüsten, Tundren oder Berge, Bergregionen. Und dann haben wir entsprechend 40 Millionen Quadratkilometer Wälder, etwa 35 Millionen Quadratkilometer Weiden, 15 Millionen Quadratkilometer Äcker, 4% ist Erosionsgebiete und 6 Millionen Quadratkilometer Siedlungen. So, jetzt halt die Frage, naja, ist da noch was zu machen hier? Das folgende Problem. Also in den letzten 2 Jahrhunderten ist also die Nahrungsmittelproduktion eben, also enorm angestiegen weltweit, ja. Eben weil wir in der Vergangenheit noch sehr gut neue Flächen akquirieren konnten. Wir hatten eine enorme Steigerung der Flächenerträge, ja, durch auch natürlich dann Pestizide, Insektizide, Herbizide, industriellen Einsatz von Maschinen. Treibhäuser, Kunstdünger und auch künstliche Bewässerung. Ja, also wenn wir einfach nur ein Feld hätten, würden das nur von mir aus noch mit dem Traktor bedienen, aber sonst keine, also bestenfalls natürliche Düngung, aber keine Pflanzenschutzmittel, dann hätten wir wesentlich geringere Flächenerträge. Ja, in den letzten Jahren hatten wir immer noch eine ausweitende Nutzfläche, ungefähr 1% pro Jahr. Ja, das heißt, wir hatten eben gesehen, es waren, gucken, 15 Millionen Quadratkilometer, 1% sind 150.000 Quadratkilometer kamen an neuer Nutzfläche dazu, netto. Das ist ganz grob knapp die halbe Fläche Deutschlands, ja. Jedes Jahr kam dazu. Eigentlich sind es 2% gewesen, weil 1% geht verloren wiederum. Durch Versteppung, Versalzung, Erosion. Gleichzeitig stieg aber auch die Siedlungsfläche an, nämlich um 200.000 Quadratkilometer pro Jahr. Und wir haben einen Anstieg der jährlichen Produktion um 3%. Ja, also auch die Flächenerträge müssen dann gestiegen sein entsprechend. Wenn man das sich anschaut, wenn man also mehr effektive Nutzfläche hat, gleichzeitig hier aber auch Flächen hier verloren gehen, heißt es, das muss irgendwo herkommen, diese Fläche, weil die Landfläche ist ja eine Konstante. Das geht natürlich im Wesentlichen von den Wäldern runter. So, und das ist ungefähr das, was so typischerweise die Welt produziert, ja. So 2 Milliarden Tonnen Getreide, knapp 2 Milliarden Tonnen im weitesten Sinne Gemüse, also auch Kartoffeln, 200 Millionen Tonnen Fleisch und 500 Millionen Tonnen Milch. Ja, und wenn ich mal so weltweit das betrachte, gehe ich im globalen Mittelwert. 1 Hektar, das ist also so ungefähr um die 2 Fußballfelder. Da werden im Mittel 4 Personen pro Hektar versorgt. Ja? Also pro Fußballfeld 2 Personen. Ja, in Deutschland sind 7 Personen pro Hektar. Das heißt, wir haben hier deutlich höhere Flächenerträge. Und wenn wir die Nutzfläche nicht ausweiten könnten, weil wir zum Beispiel mehr Energiepflanzen anbauen wollen, dann heißt es, wir müssen das von 4% auf 6% im weltweiten Mittel steigern pro Hektar. Das heißt, um 50% müssen die Flächenerträge weltweit erhöht werden, wenn wir keine Ausweitung der Nutzfläche haben. So, das kann man vom Prinzip erreichen, allerdings unter einigen unrealistischen Annahmen. Nämlich unsere Praktiken, die zur langfristigen Zerstörung der Böden führen, hören auf. Ja, Versalzung, Steppung, Erosion. Dann brauchen wir brauchen eine intensive Landwirtschaft, aber eine dauerhaft ertragreiche. Ja, das heißt, nicht 10 Jahre in Folge Soja auf dem gleichen Feld anbauen. Das ist keine gute Idee. Und die erwartete Klimaänderung hat keine Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Ja, also zumindest keine negative. Das ist nicht unbedingt gesagt. Also jetzt werden sich Klimazonen verschieben. Also ich habe ja vielleicht ganz am Anfang schon mal gesagt, Klimaveränderung ist nicht a priori schlecht. Ja? Also wenn man in der Eiszeit gelebt hat, ist Erwärmung des Klimas angenehm oder sinnvoll. Und es wird auch Länder geben, die eben sagen, naja, ist toll, wenn es ein bisschen wärmer wird, 2-3 Grad. Ja, es wird sicherlich Länder geben, die dann in Zukunft tolle Anbauflächen haben, wie zum Beispiel Kanada. Okay, da muss ja nicht am Wald gerodet werden, aber zumindest gibt es dann Anbauflächen. Während andere Länder entsprechend eher negative Auswirkungen spüren würden, ja? Also Mittelmeerländer. Wenn wir das alles hinkriegen würden, dann hätten wir auch zusätzliche Flächen, um Energiepflanzen anzubauen. Ja? Und zwar in der Summe etwa 1 Million Quadratkilometer, also ungefähr die dreifache Fläche Deutschlands. Zusätzlich gegenüber dem, was momentan noch da ist. Es gibt diese FAO, das ist die UNO-Organisation, Food and Agricultural Organization. Und da gibt es eine Studie. Ich habe die Studie nicht gelesen, ja. Ich habe das aus dem Buch rausgeholt, Informationen. Deswegen, solche Studien sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, natürlich, ja. Weil natürlich, ich sag mal, wenn UNO draufsteht, das ist noch eher glaubwürdig, als wenn da jetzt irgendwie Bayer draufstehen würde, ja. Wenn wir komplett auf Mineralöldünger und Pflanzenschutz verzichten würden, dann müsste die Nutzfläche vervierfacht werden. Anders ausgedrückt, wenn die ganze Welt Bio essen wollte, dann müsste die Nutzfläche vervierfacht werden. Zumindest unter dem Nahrungsmittel nix, den wir jetzt haben. Ja? Also wenn man natürlich sagt, okay, wir essen kein Fleisch mehr, dann sieht es auch anders aus. Ja? Weil für die Fleischproduktion brauche ich relativ viel Fläche. Ja? Nicht für die Tiere, sondern für das Futter für die Tiere. So, das heißt, ich bräuchte dann statt 15, 60 Millionen Quadratkilometer Fläche, Ackerfläche. Das könnte ich erreichen, indem ich 75% aller Wälder roden würde und 100% des nicht als Weidefläche genutzten Grünlandes. Dann könnte ich die ganze Welt bio versorgen. Unter der Annahme, ich würde gleich viel Fleisch essen wie heute. Ja? Wobei die Annahme ist eher, dass es in die andere Richtung geht. Ja? Also mehr Fleisch. Ja? So, das gilt auch nur für das gilt auch nur für die Anzahl der Bevölkerung, die momentan da ist. Wenn ich 10 Milliarden Menschen haben wollte, dann brauche ich 110 Millionen Quadratkilometer Fläche. Das geht nur, wenn ich dann alle Grünflächen, Rodung aller Wälder, Urbarmachung von 5% aller Wüste und Eisflächen hätte. Ja? Und dabei ist keine Effekte durch Erosion und Versteppung eingerechnet. Ja?
Warum sehen wir das denn als erstrebenswert?
Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, Mineraldünger hat ja durchaus gewisse Nachteile. Ja. Und das war jetzt im Endeffekt eine Studie dazu, ob wir sozusagen oder inwieweit wir Weltbevölkerung versorgen können mit das, was wir, sagen wir, im weitesten Sinne biologische Landwirtschaft nennen. Ja.
Ist das dann ein Problem, dass wir nachhaltig nicht diesen Mineraldünger erzeugen können, oder ist das quasi nur...
Naja, das Problem ist beim Mineraldünger, dass der Dünger, das sind ja im Wesentlichen spezielle Salze, ja, dass sie letztendlich in dem Gewässer landen und zu einer Nitrierung führen.
Die gesamte Ökologie lädt ein. Kann man nicht technisch auch erweitern, indem man irgendwie unter der Erde noch welche baut? Oder
was, wo?
Wolkenkratzer unter der Erde oder ein Wolkenkratzer unter der Erde.
Also die Menschen unter der Erde und die Pflanzen oben.
Nee, also das macht den Flachen Baustein.
Ein Hochhaus, ich nehme mal ein Hochhaus, wieder
ein Hochhausgewächshaus.
Genau. Ein Hochhausgewächshaus in der Erde. Nee, oder nach oben.
Meter,
ach so. Okay, also. Ja. Ja, ich meine, man kann sich alle möglichen tollen Sachen vorstellen, was man machen kann. Aber das Problem bei solchen Sachen ist immer, ich muss mir die Globalbilanz anschauen. Ja? Also auch energetisch. Ja? Es macht keinen Sinn, dass ich ein Kernkraftwerk brauche, um so ein Gewächshaus anzutreiben und zu bauen. Ja? Deswegen, wer weiß, vielleicht werden wir gezwungen, irgendwelche utopischen, die momentan utopisch klingenden Ideen irgendwann umzusetzen. Ja? Aber ich sag mal, das wäre jetzt erstmal nicht der nächste Ansatz für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, dass wir, keine Ahnung, 1000 Meter hohe Gewächshäuser bauen. Ja. Ist ja nicht mal eine nette Idee, mal darüber nachzudenken, was kosten würde. Und, ja, aber es ist halt immer, man muss ja wirklich immer die Globalbilanz sehen. Ja. Nur lohnt sich das wirklich. Ja. Okay, also auf jeden Fall, ich wollte damit jetzt hier eigentlich nur zeigen, dass wir A, relativ viel Flächenbedarf haben und damit immer weniger Fläche zur Verfügung haben, um gezielt Energiepflanzen anzubauen. Dass wir Sekundärpflanzen nutzen können, um Energie zu produzieren, ist eine andere Frage. Ja? Also ich kann natürlich auch durchaus Biomasse produzieren aus Abfällen, von Pflanzenabfällen. Ja? Es wird halt immer weniger Fläche frei, um gezielt zum Beispiel Raps oder Sonnenblumen oder irgendwas anzubauen, was ich als Energie für die Energieversorgung nutzen kann. Wir werden auch zum Beispiel später noch sehen, bei der Biomasse, dass wir, wenn wir den Wald in Deutschland nehmen, ja, meine, das ist ja eine riesige Biomasse, und wollen den nachhaltig bewirtschaften. Das heißt, wir schlagen nur das Holz, was wieder nachwächst jedes Jahr, und haben dann einen gewissen Teil des Holzes, was wir brauchen zum Häuserbau, Möbel und was man alles so braucht. Und die Differenz nimmt man dann noch für die Energieversorgung, im Sinne von Pellets oder sowas, ja, für irgendwie Biomasseanlagen oder für die Heizung. Dann kommt da raus, das kann man auf dem Bierdeckel ausrechnen, ja? Etwa 1% der Energie Deutschlands kann man damit decken. Ja? Nicht mehr. Ja, da war noch eine Frage da hinten.
Ja, wie ist das mit der Fischerei?
Oh ja, gute Frage. Fischerei ist extrem energieaufwendig. Und oftmals nicht nachhaltig natürlich, ja. Also es gibt aber Fischerei mehr Wasser, das ist mal ein gutes Argument. Das steht jetzt nicht hier. Es gibt sicherlich in Zukunft weitere Optionen. Also zum Beispiel, dann müssen wir halt unsere Ernährung ein bisschen umstellen, ja. Aber was zum Beispiel Algen essen, ja, soll auch gesund sein. Nein, so Nori-Blätter, geröstete, finde ich auch ganz lecker, ja. Schön gewürzt. Allerdings soll man nicht zu viel davon essen, ja, da ist zu viel Jod drin. Ja, aber wie gesagt, also Fisch ist ein schlechtes Beispiel für die weltweite Versorgung, weil das ist eher am oberen Limit dessen, was die Weltmeere verkraften können. Ja. Richtig, das ist richtig, ja, ja, klar. Also Fisch generell ist nicht problematisch. Wenn es um Energiepflanzen geht, ist tatsächlich eine gute Lösung vielleicht in Zukunft Algen. Ja, weil es gibt bestimmte Algenarten, die kann man auch quasi in Farmen dann züchten, mit einer sehr hohen Reproduktionsrate. Und da kommt, also letztendlich hat man dann eine Biomasse in irgendeiner Form, das ist letztendlich irgendwas Gepresstes, ja, und aus dem kann man tatsächlich dann Treibstoffe produzieren. Ja, und zwar sogar mit einem relativ guten Energieerntefaktor, der besser ist als bei Raps zumindest. Ja. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also,
ja,
Das stimmt. Also das, genau, also ich kann sein, dass ich die Rechnung irgendwo noch habe. Dann, dass ich, also das, ich habe die, glaube ich, letztes Jahr gemacht, die Rechnung. Vergleich, wie viel Energie gewinnt man durch Biomasse auf einem Hektar und wie viel durch Solarzellen. Und da kommt raus, dass also die Solarzellen also weit mehr als in Größenordnung mehr Energie liefern als die Biomasse. So, okay. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass wir für die Grundstoffe Energie brauchen. Oh, ich mache mal Schluss hier. Ist ja schon überzogen. So, ich muss gerade mal gucken, was da noch kommt. Ja, dann machen wir so hier noch die eine Folie und die nächste, die ganz schnell. Das ist unsere Merkfolie. Also wir brauchen natürlich Energie auch, um die Nahrungsmittel zu verarbeiten. Ja? Also Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, Brot. Ja? Ein Kilo Brot hat den Brennwert hier. Ja? So, und dafür, um das Brot zu produzieren, braucht es ungefähr 0,7 Kilogramm Kohle, um ein Kilogramm Brot zu produzieren. Landwirtschaft, in dem Fall sind es 20%, dann für die Mühle, für die Bäckerei und für den Transport. Ja. Und das können Sie dann merken, Priorität hat die Ernährung der Weltbevölkerung. Und das ist zumindest partiell, stark partiell natürlich konträr zu der Fläche, die man braucht, um Energiepflanzen anzubauen. Ja, das muss also immer ein Kompromiss sein. Also es darf nur mehr verhungern, weil wir Bio-Raps-Diesel fahren wollen. Ja? Wobei natürlich jetzt keiner verhungert, weil wir in Deutschland Rapsöl verwenden. Ja? Aber es darf jetzt nicht sein, dass in irgendwelchen Entwicklungsländern dort Raps angebaut wird und Leute verhungern, weil wir Diesel fahren wollen, ja, damit. Ja? Und das muss also auch immer ein gewisses Gleichgewicht sein, ein sinnvolles Gleichgewicht, wobei das hier entsprechend den Vorrang haben sollte zumindest, ja. Ich weiß nicht, ob der andere jemand anderer Meinung ist. Derjenige muss ich jetzt auch nicht äußern dazu. Okay, und dann muss ich gerade mal gucken. Nächste Woche bin ich nicht da. Ich werde aber für adäquaten Ersatz sorgen. Ich bin auf Dienstreise nächstes Jahr wollte ich sagen, ja, da auch nächste Woche. Allerdings ist es schon in meiner diesjährigen Bilanz eingerechnet, diese Reise. Ja. Ist schon gut, ja. Allerdings werden es noch mal ein paar Tonnen sein, die ich dann dazu kommen. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ja. Allerdings, wie gesagt, nächste Woche ist trotzdem Vorlesung.